Per Impulsum on Air, der Podcast für Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonen und alle, die in Gesundheitsberufen tätig sind.
Ja, hallo, da ist wieder Wolfgang Scherleitner. Heute habe ich wieder mal einen Gast. Der ist gerade für euch richtig spannend, weil der beschäftigt sich seit einiger Zeit, und das ist leicht untertrieben, nämlich seit über 20 Jahren mit der Gesundheitsbranche. Es ist Alexander Seidel. Alexander Seidel hat eine Firma, die heißt Healthcare Communications. Die besteht seit 1993 und seit 2000 ist er drinnen und auch Chef von dieser. Er hat auch eine echt komplett geradlinige Ausbildung gemacht. Ja, also er hat HTL Maschinenbau und dann JUS studiert und hat sich dann so während dem JUS-Studium hat er so viele Kommunikationsseminare gemacht, und wie wir uns da jetzt vorbereitet haben auf das Ganze, sind wir drauf gekommen, wir haben was gemeinsam, nämlich NLP. Er ist NLP-Lehrtrainer, NLP-Lehrcoach, hat natürlich eine Coaching-Ausbildung, ist zertifizierter Trainer im Gesundheitswesen. Was für Zertifizierung ist das?
Ein UN-zertifizierter Organisationsberater und Trainer für das Gesundheitswesen, so heißt das. Also komplett sperriger Titel, aber heißt halt so.
Ja, genau. Wunderbar. Dann, was nicht so sperrig ist, er hat eine Frau, drei Kinder, die schon richtig groß sind, mit 21, 19 und 14. Und damit er sich da halt ein bisschen einmal grounden kann, damit er wieder den Bezug zur Erde findet, arbeitet er am liebsten im Garten. So wäre das jetzt einmal so richtig dein Privatleben oder dein Werdegang. Ne?
Ja, und alle von deinen Zuhörern, die auch drei Kinder haben, wenn du sagst, das Privatleben ist nicht sperrig, also drei Kinder können durchaus sperrig sein.
Das stimmt, ja. Ich habe nur zwei, aber das, das stimmt, ja. Warum ich heute da bin, ist so ein Übergang. Du arbeitest mit dem Karl-Landsteiner-Institut zusammen.
Richtig, für Human Factors and Human Resources.
Und da rennen immer wieder Studien, und eine davon, die ist so richtig gerade im Rennen, erzähl einfach drüber. Das ist die Studie, wo es darum geht, Führung von, also Frauen in der Führung im Gesundheitswesen.
Ja, genau. Also zum Karl-Landsteiner-Institut Zusammenarbeit, vielleicht kurz gesagt, die Leiterin ist die Dr. Annelies Fitzgerald, und sie hat auch die Healthcare Communication 1993 noch unter einem anderen Namen gegründet. 2000 kamen wir für ein Projekt zusammen, und die Zusammenarbeit war so fruchtbar, dass wir zusammengeblieben sind, arbeitenderweise, und dann 2003 die Healthcare Communication entstanden ist, daraus, wo ich seit 2005 Geschäftsführer bin. Und vor, weiß ich gar nicht, einigen Jahren schon hat die Annelies das Karl-Landsteiner-Institut gegründet für Human Factors, Human Resources im Gesundheitswesen, wo es darum geht, Arbeitsbedingungen, was macht es aus, dass für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut passt, soziale oder soziologische Studien und so weiter. Und da hat sie jetzt vor einiger Zeit die Frage gestellt, eigentlich die Medizin wird immer weiblicher. Nämlich, wenn man sich Studentenzahlen, Studienabsolventinnen anschaut. Aber der subjektive Eindruck entsteht, dass das in der Führung nicht so angekommen ist. Und dann natürlich, wenn man mal neugierig ist, dann erforscht man Dinge genauer. Und so haben wir gemeinsam das einmal auch mit großer Unterstützung von einer Kollegin, die hier wirklich viele Stunden der Recherche verbracht hat, uns das tatsächlich genauer angeschaut und sind auf was ganz Spannendes draufgekommen. Die Medizin, dass Frauen überhaupt Medizinerinnen sind, gibt es seit gut 120 Jahren. Und da hat sich dann tatsächlich schon sehr viel entwickelt. So ist jetzt eben, ich glaube 2020 oder 2019, waren an die 60% der Absolventen im Medizinstudium weiblich. In Krankenhäusern angestellte Ärzte, Ärztinnen sind 55% weiblich. Also man kann absolut sagen, die Medizin ist weiblich, heißt ja auch die Medizin und nicht der Medizin. Also von daher passt das ja auch sehr, sehr gut. Spannend ist allerdings, von allen niedergelassenen Ordinationen werden ungefähr 37% von Frauen geführt, der Rest von Männern. Und dann haben wir weiter geschaut in die Führungsriege. Und da sind wir drauf gekommen, dass ärztliche Direktionen zu 18% von Frauen besetzt sind und entsprechend 82% von Männern, dass Primariate überhaupt nur noch von 14% von Frauen besetzt sind und 86% Männer. Und da hat sich schon die Frage gestellt, was ist da los? Das kann ja nicht sein, dass, klar, es gibt, mag sein, dass manche Frauen sagen, nö, ich möchte so ein traditionelles Bild haben und für mich ist Familie wichtig, ich mag nicht Vollzeit arbeiten, während die Männer sagen, Karriere, Karriere, Karriere. Aber unabhängig davon, so viele werden es nicht sein. Also da war schon die Frage oder der klare Aufruf, hier muss sich was ändern. Übrigens haben wir auch geschaut, das traue ich mir gar nicht zu laut zu sagen, in die Ärztekammer hinein, die sicher mit sehr, sehr viel Vehemenz und Standfestigkeit die Ärzteschaft vertritt und das soll auch hier der Respekt gezollt sein. Trotzdem ist auffällig, in den obersten Gremien der österreichischen Ärztekammer, das sind so um die 70 Personen, sind ein bisschen über 5% weiblich. Also da haben wir wirklich eine Männerdominanz der Sonderklasse.
Okay, also für mich mal so zum Zusammenfassen. Ne? Also wir haben 80% Männer in den Primariaten.
86%.
Und in der Ärztekammer sind es überhaupt gleich mal 95%.
Ja, in den obersten Gremien, Landesärztekammer, nachgeordnete Funktionen, da löst sich dann ein bisschen auf. Da wird es dann besser.
Aber diese 60%, was eigentlich mehr Frauen das Studium abschließen und auch wo Frauen in den Krankenhäusern sind.
Ganz genau.
Jetzt waren da so viele Zahlen, ärztliche Direktionen und so weiter, hast du da auch schon was gesagt?
Genau, 18% weiblich, 82%
männlich. Genau. Also ein ziemlich massiver Gap für mich jetzt. Absolut. Ich finde es überhaupt schräg, ja, dass da jetzt zwei Männer sitzen und über das reden. Und nur für euch jetzt, die ihr dazu horcht, wir reden deswegen drüber, weil wir es extrem wichtig finden, dass Frauen da viel mehr reinhören. Ja?
Absolut. Und ich denke auch gar nicht so dieses, ist das Männer, ist da Frauen, kämpfen wir für Frauen, kämpfen wir für Männer, es geht um Menschen.
Ja, ich glaube auch, das Wichtige wäre, eine Diversität zu haben. Ja?
Ganz richtig.
Möglichst alle Geschlechter in allen Führungspositionen, heute geht es halt um Gesundheitswesen, aber auch in anderen Firmen wird es wahrscheinlich nicht anders sein.
Ja. Und da gibt es eine Menge Gründe. Also da haben wir gerade eine Befragung noch am Laufen, wo Ärztinnen mitmachen können, um auch noch die Hintergründe, warum das denn so ist. Ist das tatsächlich eine freiwillige Entscheidung? Kann ich gleich einmal sagen, ganz so ist es nicht. Es gibt andere Hindernisgründe und diese berühmte gläserne Decke, der berühmte Old Boys Club, die Seilschaften zwischen Männern, das sind Dinge, die sich hier gerade in der Ärzteschaft sehr, sehr etabliert haben. Und viele auch der Frauen, die nicht in eine obere Führungsposition kommen, haben gesagt, oder andersrum, die hineingekommen sind, haben gesagt, dass es schwierig ist, wenn man nicht wiederum vielleicht zum Beispiel eine Frau in einer höheren Position hat, die einem hier als Mentor zur Verfügung steht. Weil viele, nicht alle, also ich mag nicht gegen die Männer jetzt per se reden oder wie auch immer, aber es ist halt wirklich oft zu bemerken, dass so ein gestandener Abteilungsleiter die Männer irgendwie mehr fördert und in ein schneidendes Fach gehört er sowieso keine Frau eine und so weiter. Alles Blödsinn, ja, überall, also das ist überhaupt kein Thema mehr heutzutage.
Ja.
Und das sind eben viele, viele Traditionalismen, die immer noch nicht überwunden sind.
Und jetzt schaust du ja auch in dieser Studie an, warum das jetzt wichtig wäre. Jetzt haben wir halt behauptet, es wäre wichtig, dass Frauen in Führungspositionen sind in der Medizin. Wobei in der Pflege ist ja auch ganz witzig, na, weil da kennt man so traditionell, so Pflegedirektion hat eine Frau inne und so weiter. Nur ist dieses Verhältnis ja auch wieder ein Missverhältnis, weil in der Pflege gibt es ja viel mehr Frauen, deswegen war es ja früher die Krankenschwester und nicht die Pflegeperson.
Mhm.
Und in der Relation dazu haben ja doch relativ viele Männer dann die leitende Position gehabt. Ja?
Genau. Also auch da haben sich die Zahlen, also sind die Zahlen verschoben, wie viele Frauen, Männer sind in Pflegeführungspositionen und wie viel an der Basis arbeitend. Aber da ist es nicht so signifikant, der Unterschied, auch aber nicht so extrem signifikant wie bei den Ärztinnen und Ärzten. Und das war eben der Grund, warum wir auch da jetzt konkret weiterschauen, weil da passiert irgendwie was Gröberes. Und wenn man sagt, ja, Frauen wollen nicht in die Führung, stimmt ja nicht, weil sonst wären nicht, also trotz allem, an die 70% oder 65%, 70% der Führungspositionen der Pflege weiblich besetzt. Also das kann ja dann in der Ärzteschaft genauso sein. Also Frauen, also die Motivation muss ja da sein und die ist ja auch da. Aber es geht um ein förderndes oder nicht förderndes Umfeld.
Und jetzt wieder zurück zu unserer Idee eigentlich für diese Podcast-Folge. Warum ist es jetzt wichtig aus unserer Sicht oder aus deiner Sicht, aus meiner war es also nicht so wirklich, nur was wir geredet haben, aber aus deiner Sicht, warum ist es jetzt wichtig, dass wir wirklich da ein gutes Verhältnis, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Geschlechtern haben?
Na, das hat einen ganz einfachen Grund. Es ist nicht nur die Medizin weiblich, allein schon vom Artikel her, es ist auch die Führung weiblich. Und da hat sich tatsächlich in den letzten Jahren Großes verändert. Denn wir haben eine andere Studie gemeinsam mit Treatfair, da sind wir mit dabei.
Also ihr vom Landsteiner Institut?
Wir von HCC und das Landsteiner.
Okay.
Beide sind wir gemeinsam mit Treatfair. Treatfair hat Untersuchungen seit 2019 in Deutschland, heuer erstmalig auch in Österreich, wo die Abteilungen sind, jetzt unabhängig von Frauen und Männern, wo die Arbeitsbedingungen gut sind, wo die Leute gerne arbeiten, wo eine hohe Arbeitszufriedenheit ist. Das ist in einem Portal auch veröffentlicht, die Top-Abteilungen, einfach wenn man einen Job sucht, wo man sagt, mir ist ja auch die Arbeitsatmosphäre wichtig, dass man das hat. Und die Ergebnisse sind also ausschließlich von den Mitarbeitenden gemacht worden und Führungskräfte durften gar nicht mitmachen. Und da hat sich auch sehr stark gezeigt, was die jungen Kolleginnen und Kollegen brauchen. Und da ist das Bedürfnis, hat es in den letzten Jahren, Generation Y und Z kommt es auch schon am Markt, also am Arbeitsmarkt schon langsam, ganz andere Anforderungen an die Führung gegeben. Dieser berühmte transformationale Führungsstil, der sehr wertebezogen ist, sehr unterstützend ist, kommt immer mehr in den Vordergrund. Die jüngeren Kolleginnen und Kollegen schätzen viel mehr, sie wollen einen coachenden Führungsstil, einen unterstützenden Führungsstil haben, sie wollen wertgeschätzt werden, sie wollen angemessenes Feedback und das relativ bald haben und nicht einmal im Jahr das Jahresgespräch. Sie wollen sich auch früh einbringen dürfen. Das heißt nicht, jetzt schau mal 2 Jahre zu und halt die Klappe und dann darfst du vielleicht was sagen bei der Morgenbesprechung, sondern auch wenn ich der Youngster bin, möchte ich gehört werden und das Gefühl haben, ich bin auch ein Teil davon. Das wollten vielleicht auch schon früher die Ärzte, aber da war die Generation X in der Zeit der Ärzteschwemme, da war man froh, wenn man einen Job gehabt hat, hat nicht gemuckst, hat alles gemacht. Und heute ist es genau umgekehrt, gibt es einen Ärztemangel und von daher darf man sich auch schon ein bisschen mehr einbringen oder was wünschen und halt nicht mehr einfach nur die Klappe. Und wenn man jetzt sich anschaut, was die Jungen von einer Führung erwarten, dann sind das Attribute, die Frauen stärker zugeschrieben sind. Weil es ist das Umschauende, das Verbindende, das Verknüpfende, das Coachende, das Fördernde. Ja? Und nicht so sehr das Zielstrebige, das macht die Tür zu, ich will durch, gehen wir durch die Wand, ab die Post und wir befinden uns im Krieg, kämpfen alle nieder oder wie auch immer.
Darf ich da kurz unterbrechen? Mir fällt da gerade ein, in einem meiner Seminare bringe ich so die Metapher von Steinzeit und Säbelzahntiger, die kennst du von der NLP-Ausbildung, das ist eh immer, wir sitzen vom Lagerfeuer. Und ich sage dann, wir Männer denken unterschiedlich zu den Frauen.
Ja.
Also das kommt daher, wir haben auf ein Reh geschossen mit einem Pfeil, der nicht wirklich spitz war, haben das dann irgendwie verwundet, das halt dann mit einem steckenden Pfeil langsam verblutet ist und sind dann 3 Tage nachgerannt, in eine Richtung. Die Frauen sind vor der Höhle geblieben oder vor dem Zelt, je nachdem wie man es halt sich jetzt so vorstellt, und mussten auf die Kinder aufpassen, das Fell gerben, die Beeren sammeln, die Flechten sammeln, dann das Fleisch trocknen, also alles rundherum. Und so sind unsere Denkstruktur. Ist das auch so vergleichbar mit dem Führungsstil? Der Mann schießt auf das Reh, rennt am 3 Tage nach, hat es gefunden, bringt es 3,5 Tage zurück. Und die Frau muss das alles rundherum um diese Höhle managen. Ist diese Idee so?
Kommt, aus deiner Sicht? Kommt gut hin. Man muss natürlich immer aufpassen, wenn man pauschaliert. Die Männer, die Frauen, die Jungen, die
Alten. Das ist schon klar. Ist ja Metapher und ist eine Story.
Aber tendenziell hat es schon was. Ja. Ich sage auch immer, wir Männer können seit der Urzeit, haben wir genau 2 Modus. Der eine Modus ist Mammutjagen oder Rehjagen. Und der zweite Modus ist Sitzen und ins Lagerfeuer schauen. Und zwischen den beiden Modi wechseln wir ab. wenn wir das Mammut ausgebracht haben, ist auch Ruhe, geht uns nichts mehr an. Ja, dann sitzen wir, schauen wir ins Lagerfeuer, bis dann vielleicht jemand sagt, Mammut geht aus, dann wow, gehen alle wieder schreiend auf die Jagd. Bis wir das nächste Mammut ausbringen, setzen wir es wieder hin und schauen wir ins Lagerfeuer. Ist heute beim Grillen dasselbe, oder? Wenn ein Mann sagt, heute koche ich grille, dann ist ungefähr ins Feuer schauen und nicht einmal das Erlegen, weil erlegen muss auch die Frau beim Supermarkt, aber zumindest aufs Feuer hauen und dann sitzen, Feuer schauen, bei Bier trinken und auch da wird alles andere rundherum von den Damen gemacht, worauf dann die Männer sagen können, ohne mich hätte es heute kein Essen gegeben. Ja?
Einmal im Monat.
So ungefähr, ja. Das ist dann immer da, wenn besonders viel Stress ist.
Ja, genau.
Weil er sich einmischt, auch noch. Beim Führungsstil auch, bei den Männern, ich kenne großartige männliche Führungskräfte, das sei gleich vorweggestellt, ich kenne großartige weibliche Führungskräfte, aber ich kenne ganz viele Männer, die haben den Führungsstil Mammutjagen, also das heißt, ich renne voraus, die Horde, der Speer in der Hand, man hat mir zu folgen und ich schaffe an, wie es funktioniert, weil wenn man es Mammut jagt, dann ist ganz ein schlechter Zeitpunkt, da kommen noch drei andere Mammuts, dass wir uns zusammensetzen, anfangen zum Diskutieren oder wie auch immer, dann muss man relativ schnell sein, einer schreit, alle rennen nach. Das ist das eine. Und dann kenne ich männliche Führungskräfte, die haben den Führungsstil, ich sitze und schaue ins Lagerfeuer. Denen ist irgendwie alles wurscht, die schauen, die lassen es laufen, die lassen es schleifen. Wenn man sie fragt, sagen sie, ja, laissez-faire, ich gebe den Leuten die Eigenverantwortung, aber in Wirklichkeit mischen sie sich nichts ein und führen auch nicht und die Abteilung versinkt im Chaos. Dazwischen gibt es natürlich die, die gut gelernt haben. Und bei den Frauen eben umgekehrt, dass du viel mehr diesen umsichtigen, verknüpfenden, verbindenden, das Gesamte im Auge habenden Führungsstil. Und das ist sowieso in Wahrheit sinnvoll. Und es gibt da Studien, die zeigen, dass dort, wo Frauen Abteilungen führen, und zwar nicht nur im Gesundheitsbereich, auch in der Wirtschaft, dass die in der Regel besser performen, weil sie wesentlich umsichtiger und gescheiter sind. Und die Jugend verlangt es. Also von daher würde ich sagen, Frauen an die Macht. Ja. Und wir Männer rennen vor und tun die Säbelzahntiger jagen oder die Mammuts wegräumen, auf dass die Frau durchgehen kann oder sowas. Also nicht, ja.
Wie bist du jetzt auf das gekommen? Ich habe so, während du redest, erzählst du immer von der Jugend. Ja. Ja. Und ich bin auch der sagt, wenn ich meine Kinder anschaue, dann gehen autoritäre Führungsstile nicht mehr. Also meine Kinder beide, ja, wenn die einmal einen aufs Dach kriegen, kein Thema. Reflektieren sie das oder nicht, je nachdem wie sie drauf sind. Wenn die oft einen aufs Dach kriegen, drehen sie sich um und gehen. Mhm. Jetzt tun sie sich schwer bei mir umdrehen und gehen, weil ich bin ja doch noch der Vater, zum Glück. Ja. Beim Job schaut die Geschichte schon anders aus. Ja. Weil da kann man sagen, hey, es gibt andere Firmen, es gibt andere Krankenhäuser.
Ganz richtig.
Und tschüss. Genau. Siehst du das auch so?
Absolut, das sehe ich auch so. Und das ist auch wirklich der große Aufruf, der also jetzt auch an die Führungskräfte, unabhängig von Männern oder Frauen, eben damit sich es heute aussuchen kann. Ich habe von einigen Abteilungsleitungen gehört, und wir nehmen heute dankbar Leute auf das, was sie haben. Die hätten wir früher nicht einmal zum Bewerbungsgespräch eingeladen. In der Pflege übrigens exakt dasselbe.
Hast du übrigens gewusst, dass eine Pflegeperson in der Ausbildung gleich viel kostet wie ein Pilot bei der AUA?
Nein, wusste ich nicht.
Weißt du, wie lange die, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahlen, da müssten wir den Hans Herting fragen, mit dem werde ich einmal einen Podcast machen. Weißt du, wie lange die Verweildauer eines Piloten ist bei der AUA?
No.
Mehrere Jahre. Mhm. Weißt du, wie es im Schnitt bei einer Pflegeperson ist?
Ich glaube, die bleiben keine 5 Jahre im Beruf im Schnitt.
Oder? Zwei Monate. Ganz viele hören direkt nach der Schule auf.
Ja, wirklich.
Mhm. Also das ist echt... Ist echt eine, ja, schlechte.
Ja, absolut. Ja. Und da ist, also es gehört bei der Ausbildung was geändert, aber da philosophieren wir viel. Übrigens, wenn wir es von der Pflege sind, wir springen bei den Themen und Frauen oder Männer und Pflege und Ärzte oder sowas. Aber eine andere Studie, die wir gerade abgeschlossen haben, die jetzt auch schon die ersten Ergebnisse veröffentlicht sind auf der Homepage, ist der Führungsbarometer Pflege 2021. Und da haben wir Führungskräfte der Pflege aller Hierarchiestufen befragt. Wie erlebt sie momentan die Gesamtsituation? Was gibt Kraft? Was gibt Ressourcen? Wo sind die größten Probleme? Und es haben über 1000 oder an die 1600 Pflegepersonen, Führungskräfte wohlgemerkt, mitgemacht, was viel ist. Es ist repräsentativ für ganz Österreich schon. Und eines da, also das, was absolut am schlechtesten eingeschätzt wird, ist das Image der Pflege. Alle Kampagnen, die gemacht worden sind, haben nichts genutzt. Die Pflege hat nach wie vor kein gutes Image. Und das ist also auch ein Thema, wo man dringlich was machen soll.
Also das Image der Pflege von den Pflegepersonen selbst?
Auch in der Öffentlichkeit, ja.
Okay, ich habe das nämlich anders wahrgenommen. Also ich glaube, die spielen da irgendwie in der Liga Ärzte und Feuerwehrleute und so.
Nicht in der Wahrnehmung der Pflegepersonen.
Ja, ja, das glaube ich schon. Ja. Das,
also und die Öffentlichkeit ist ganz ehrlich, hat sie auch wieder ganz schnell vergessen.
Ja klar, bei der Pflege, die haben jetzt beim ersten Lockdown haben alle brav geklatscht.
Ganz genau.
Wie es aber dann drum gegangen ist, so wie fangen wir jetzt diese Leute auf, die da jetzt eine Höllenleistung vollbracht haben. Eine unmenschliche teilweise. Jetzt kriegen sie 500 Euro. Ja, super, gratuliere. Also recht herzig, aber kein Verkäufer wird um so eine Prämie arbeiten.
Na, das ist ganz richtig. Ja. Also da ist auch ein großer Handlungsbedarf. Und man sagt immer, ja, wo kann man sparen im Gesundheitswesen? Bei den Personalkosten, was ist die größte Gruppe? Die Pflegepersonen, also wird dort gespart und optimiert und das funktioniert nicht. Und es ist einiges schon wirklich tot optimiert worden. Und so ist es auch für die Pflegepersonen immer weniger attraktiv zu arbeiten. Und von daher ist in der Pflege gleichermaßen wie in der Medizin, können sich die Leute den Job aussuchen in Wahrheit und sind auch nicht mehr so gebunden. Das nächste ist die Generation Y, noch mehr die Generation Z, hat überhaupt nicht mehr diese Treue, ja, so X oder gar Babyboomer, wenn ihr einen guten Job habt, geht er in Pension und wenn es hart ist, das werden wir schon durchtauchen, das ist bei der Jugend, also Jugend, ja, jüngeren Leute, die Generation Y, war schon in 40 erreicht, ja, also, aber bei den, der Generation gar nicht mehr so das Thema und somit sind sie auch weg, wenn es ärgerlich ist. Und jetzt gehen wir wieder zurück zur Führung. Und das heißt, es liegt ganz massiv an den Führungskräften, einen Rahmen aufzuspannen, dass die Leute gerne da bleiben zum einen oder auch gerne herkommen, weil ein beinharter Kampf um die Talente und um die Arbeitskräfte da ist. Und da ist es wiederum ganz, ganz wichtig, dass ich Führungskräfte habe, die einen Rahmen, so einen Rahmen aufspannen können. Und da sehe ich Frauen einen Startvorteil. Ja, wie gesagt, Männer auch, aber und daher würde ich mir echt wünschen, dass hier wesentlich mehr Unterstützung auch für Frauen am Weg auf der Karriereleiter, eben vor allem in der Medizin, weil das dort wirklich eklatant ist, geschaffen werden und angeboten werden. Mentoring-Programme, entsprechendes Coaching, Karrierethemen für Frauen, einfach eine Unterstützung von Start weg.
Mhm. Ja? Jetzt habe ich mit meiner Firma den Reputationscheck eingeführt, der witzigerweise nicht oft genommen wird, obwohl er gratis ist. Mhm. Es funktioniert einfach so, eine Partnerin von mir, die sich seit mittlerweile fast 20 Jahren mit Reputation beschäftigt in der Wirtschaft, checkt einfach Arztpraxen zum Beispiel oder Krankenhäuser, wie das Auftreten nach außen ist, wie die Feedbacks sind und so weiter. Siehst du eine... Dankeschön. Also wenn es da jetzt plätschert, hat man gerade ein bisschen Wasser nachgefüllt.
Ja, keiner von uns pinkelt am Boden.
Weil es richtig warm heute ist, das wird in 2 Wochen, werde ich das dann schedulen. Ja, also wenn ihr das jetzt hört, das war vor 2 Wochen, wo es so dieses echt heiße Wochenende war. Zurück jetzt, glaubst du, dass der Führungsstil einer Frau... Oder wenn Frauen im Führungsteam sind, in der KOFÜ zum Beispiel, dass das zwangsläufig oder automatisch oder langsam, wie auch immer, die Reputation nach außen steigern wird?
Zwangsläufig und automatisch geht gar nichts. Mhm. Einfach deshalb, weil es bleiben trotz allem Menschen Menschen und Individuen. Mhm. Und sowohl bei Männern als auch bei Frauen findet man, ich würde mal sagen, komplexere Persönlichkeiten, wo es schwierig ist, hier ein gutes Einvernehmen zu schaffen oder die sich in einem Kampf befinden, da oder, also so oder so. Und von daher glaube ich nicht, dass sich zwangsläufig was ändert. Aber ich glaube trotzdem eben, wenn, also drum auf der ersten Führungsebene, das per se traue ich mir nicht sagen, dass das einen großen, also dass das automatisch einen Unterschied macht, mag sein. Aber eben, wenn hier innerhalb, also im Mittelbau oder in den mittleren Führungsebenen, es hier zu einer weiteren Verschiebung kommt, glaube ich sehr wohl, dass das gute Auswirkungen hat auf Betriebsklima, auf Kooperationen, weniger vielleicht der reine Wettbewerb, mehr Bereitschaft, gemeinsam zu überlegen und das Gesamte zu sehen. Weil dort auch in Häusern, die wir begleiten, wo es gut funktioniert, wieder unabhängig Männer oder Frauen, aber dort, wo es gut funktioniert, erlebst du grundsätzlich eine Kommunikations- und Konsens- und Kompromissbereitschaft auch zwischen Abteilungen. Man muss ja, und zwischen Berufsgruppen, man muss ja immer zusammenarbeiten, es hilft ja nichts. Und je besser man weiß, wir wollen alle dasselbe, nämlich dass möglichst viele Patientinnen und Patienten möglichst hochwertig und bestmöglich betreut werden. Und das ist unser Ziel. Fertig. Und da helfen wir zusammen und schauen wir, wie wir uns das untereinander die Arbeit ideal aufteilen können. Und das, glaube ich, wird es brauchen. Mehr und mehr. Und auch im Führungsbarometer Pflege ist klar rausgekommen, eines der Themen, wo sich die Führungskräfte massiv eine Verbesserung wünschen, beispielsweise, ist die Kooperation mit der Medizin. Das Spannende ist, wenn ich medizinische Teams coache oder begleite, heißt es, es ist so schwierig mit der Pflege. Und da ist die Frage, beide wollen eine bessere Kooperation. Die Frage ist dahinter, ob vielleicht hier ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen herrschen. Das müsste man sich ausreden. Aber dort, wo die Gesprächsbasis zwischen medizinischer und pflegerischer Leitung gut ist, gibt es eigentlich die Probleme nicht, sondern oder kaum oder für meistens eine ziemlich fruchtbare Zusammenarbeit.
Da fällt mir gerade ein, ich war bei einem Seminar, da ist um Krisenmanagement gegangen und da war eine Übung, da wurden dieser Raum von, ich schätze mal, 100 Leuten in 10er-Gruppen geteilt, einfach willkürlich, komplett willkürlich. Da war drinnen Pflege und Ärzte, beide Geschlechter, alle Altersgruppen, also so richtig bunt, ja. Und nachdem diese Gruppen gebildet waren, wählt einen Lead in dieser Gruppe. Wer glaubst, war der Lead? Arzt oder Pflege?
Wie war die Gruppe zusammengesetzt?
Es ist wurscht. Ja, also es wurde einfach ihr 10. Ja, es war richtig bunt. Ja. Also worauf ich hinaus will, ist, was mich so erschrocken hat, das habe ich dann auch mit diesem Trainer besprochen, da waren Pflegepersonen, die seit 30 Jahren Erfahrung in der Pflege sind und dann waren junge Assistenzärzte und diesen Lead hatten die Assistenzärzte. Ja? Und in Wahrheit wäre aber viel qualifizierter für diese Aufgabe gewesen. Es war nur die Aufgabenstellung, es wird eine Krisensituation jetzt herbeigeführt, ihr braucht einen Lead, wer wird das sein? War sofort der Arzt. Ja. Und ein, also den ich jetzt im Kopf habe, der war heillos überfordert, der war vielleicht, soll er 30 gewesen sein, überhaupt, ja, und hat ein Team mit gestandenen Pflegepersonen, ja, die richtig schon Krisen durchgemacht haben, die wissen, wie Krisen sich echt anfühlen. Ja. Bei ihm weiß ich gar nicht, ob er wirklich so eine arge Krise schon mal durchgemacht hat. Ja. Und das finde ich so erstaunlich. Das ist mir jetzt eingefallen, wie du das eben gesagt hast, mit dem der Konsens und diese Kommunikation zwischen Ärzte und Pflege ist ein bisschen verschoben.
Und das ist absolut. Und das ist nämlich jetzt auch in guten Teams, da gibt es die Graves Labels, die so Teamentwicklungen schön beschreiben, also bei hoch angesiedelten Teams, kann da unabhängig von einer formalen Teamführung, so Motto, irgendeiner muss halt die Urlaubsscheine unterschreiben, wobei das eher die Ärzte für die Pflege machen, weil wissen wir ja alle zwei Berufsgruppen, die nebeneinander stehen, aber unabhängig jetzt mal davon, da wechselt dann der Lead projekt- oder aufgabenspezifisch derjenige, der für die Situation die beste Kompetenz hat und das ist ja ideal. Und eben wenn jemand 30 Jahre im System ist, dann hat der komplett eine andere Idee oder Erfahrung als jemand, der vielleicht das nicht ist. Oder es gibt aber auch jemand, mir einmal, das war auch eine schöne Geschichte, ich hatte mal ein Team an Pflegepersonen und da war eine Junge, die war vielleicht 3 Jahre oder was im Beruf, hat aber irrsinnig gute Ideen gehabt, war wirklich eine taffe, junge Frau, die also hat mich wirklich beeindruckt und es war auch eine, die schon sehr, sehr lange in der Pflege war, ein bisschen mürrisch, ausbrennt, würde ich mal so salopp sagen. Und immer wenn die junge Kollegin eine Idee gehabt hat, hat gesagt, das geht ja alles nicht, 30 Jahre, ich habe 30 Jahre Erfahrung, 30 Jahre Erfahrung, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das brauchen wir nicht probieren, das wird nie funktionieren, das wird nie funktionieren, aber 30 Jahre Erfahrung und du hast ja nur 3 Jahre Erfahrung. Und das ist immer wieder so gegangen, bis die Junge dann einmal gesagt hat, das mag schon sein, dass du 30 Jahre Erfahrung hast und nicht nur 3 Jahre. Aber weißt du, man kann 3 Jahre nutzen, um Erfahrung aufzubauen, jedes Jahr mehr, und du kannst in 30 Jahren die Erfahrung von einem Jahr 30 Mal wiederholen. Also damit war dann das Thema an sich gegessen. Du hast gesehen, viel zustimmendes Nicken und Grinsen in der Runde. Aber es stimmt, ja. Also Erfahrung per se ist, also Zeit, die man in einem Beruf macht, heißt noch nicht automatisch, dass jemand gut ist, aber man kann schon, es gibt schon ein bisschen einen Hinweis darauf, dass das ist richtig. Und das ist das eine, ja. Es wird eine Kompetenz nach wie vor zugeschrieben, das ist schade. Und das andere ist, wie denke ich über die Leute? Und da, wenn du jetzt von Seminarübung redest, erzähle ich dir auch ein Beispiel, das ist mich extrem spannend. Das hat mich ein sehr, sehr lieber und geschätzter Kollege, der im Deeskalationsmanagement tätig ist, hat mir das mal erzählt, und das ist wirklich eine sehr spannende Übung. Du nimmst aus so einer Seminargruppe 4 Leute, also 2x4 Leute. Setting-Rahmen ist, ihr 4 seid Freunde und wollt euch da in einem Reisebüro auf einen gemeinsamen Urlaub einigen, wo ihr gemeinsam hinfahrt. Das ist die Aufgabenstellung. Und beide Gruppen kriegen dann noch irgendwas zugeflüstert, und dann kommt die eine Gruppe, versucht sich hier dazu einigen und das auszudiskutieren, und dann die andere Gruppe. Die eine Gruppe, ein paar Minuten Zeit, da fliegen die Fetzen, die kommen zu keiner Einigung, es wird ganz, ganz unangenehm im Kreis diskutiert. Die andere Gruppe kommt relativ flott zu einer Einigung. Und dann ist die Frage an die Zuschauer, was glaubt ihr, haben die für einen Auftrag draußen bekommen? Und da kommen alle möglichen Ideen, was denn es sein könnte, dass sie streiten müssen oder dass sie das oder das oder das machen müssen. Und das stimmt alles gar nicht. Ja. Die Gruppe, die nie zu einer Einigung kommt, die hat gar nicht den Auftrag, nicht zu einer Einigung zu kommen. Die haben auch den Auftrag gehabt, einigt euch. Allerdings haben die geflüstert bekommen, jeder, pass auf, du gehst fix davon aus, dass die 3 anderen in Wahrheit absolute Idioten sind, die dich nur über den Tisch ziehen wollen. Und bei der anderen Gruppe, du gehst davon aus, jeder Einzelne hat diese Info bekommen, dass die anderen absolut loyale, aufrichtige und gerade Menschen sind, die es gut mit dir meinen, und du meinst es auch gut mit ihnen. Das war der einzige Unterschied im Briefing. Die eine Gruppe nie zu einer Einigung gekommen, noch nie zu einer Einigung gekommen, und ziemlich unangenehm Gesprächsklima, und die andere immer und ganz rasch. Das bedeutet, alleine nur, wie ich über einen Menschen denke, beeinflusst massiv mein Kommunikationsverhalten, und von daher sind alle Kommunikations- und Rhetorikschulungen gut und wertvoll, dass man Techniken hat, aber wenn man der Einstellung nichts ändert, ändert sich nichts am Ergebnis. Und diesen Knopf im Kopf muss man, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen, Pflege, in der Medizin, bei Führung, bei Mitarbeitenden, Stückele lösen. Und Führungskräfte sind halt in der Regel in einer Multiplikatorensituation und können durch ihre Vorbildwirkung, wenn sie anfangen, anders zu denken, und viele haben erfreulicherweise schon begonnen. Also alle Führungskräfte, die zuhören, sie gehören natürlich zu denen, die das schon gut machen. Und das finde ich großartig. Danke auch dafür. Aber es gibt ja noch die anderen.
Naja, wir meinen schwierig. Das jetzt. Ich mache sowas immer, weil ich, weil man ja nicht persönlich angreifen soll bei sowas.
Ja.
Aber ich glaube, du meinst das jetzt tatsächlich so. Weil sonst würdest du, der oder die jetzt diesen Podcast hört, nicht diesen Podcast hören.
Genau.
Ja, und da geht es darum, die Leute, die Podcasts hören, die auf Seminare gehen und so und auf YouTube sich Führungsstile und so weiter anschauen, die sind schon ganz woanders, wie einer, der sagt, ich habe 30 Jahre Erfahrung, Mann, Alter, und mir braucht keiner was vormachen.
Genau.
Ja, genau. Genau.
Ja.
Also, da ist es nämlich tatsächlich so. Ich finde das jetzt sehr spannend, weil mir ist da so eine Geschichte auch eingefallen von einer Klasse.
Mhm.
Da haben sie in einer Schule haben sie 2 Klassen gebildet, und zwar per Zufallsprinzip, und haben aber geschaut, dass der Durchschnitts-IQ von beiden Klassen gleich ist. Und einer Klasse wurden den Lehrern gesagt, die sind die Supergescheiten, und in der anderen Klasse wurde den Lehrern gesagt, das sind die Doofen. Dieses Experiment musste dann nach einigen Monaten abgebrochen werden, weil die Gleichgescheiten, aber für doof Dargestellten, sie haben sich massiv verschlechtert. Ja? Und das finde ich nämlich, das finde ich so arg. Ich habe die Woche auch einen im Coaching gehabt, eine Führungsperson. Ich möchte jetzt nicht sagen, welche, weil sonst weiß der, dass ich einmal. Und der hat gesagt, ich bin jetzt mit meinem Kollegen übereingekommen, ich horche Idioten nicht mehr zu. Mhm. Und da läuten bei mir natürlich alle Alarmglocken, weil wer sagt, wer Idiot ist, ja? Ja. Edison ist von allen als Idiot gehalten worden, ja? Und wir haben jetzt vor einiger Zeit aufgehört mit seinen Glühbirnen, ja? Mhm. Also der hat schon richtig was weitergebracht, ja? Also das Idiot, jemanden als Idiot betrachten oder als nicht intelligent oder was, macht mit einem selbst mehr als mit dem Gegenüber.
Absolut. Und auch wenn man über die Leute spricht, ich habe einen Spruch, den habe ich lange gebraucht, wie ich ihn das erste Mal gehört habe, dass ich ihn fehlerfrei wiedergeben konnte, weil das klingt ja fast wie so ein Fischers Fritze Zungenbrecher, aber es ist total viel Weisheit drinnen. Der lautet, was Paul über Paula sagt, sagt mehr über Paul als über Paula.
Richtig.
Ja. Und so ist es, ja. Wenn ich anfange, über jemanden zu schimpfen, dann sagt das überhaupt nichts über den aus, über den ich schimpfe, aber sehr, sehr viel über mich und meine Art, über Menschen zu sprechen und zu denken.
Ja. Sind da jetzt, um jetzt wieder zu unserem Eingangsthema zurückzukommen, siehst du da einen Unterschied in den Geschlechtern?
Gute Frage.
Brutale Frage, gell?
Eine brutale Frage. Weil der Vorteil wiederum bei Männern ist, es ist zumindest, also mir hat einmal ein Oberarzt gesagt, und ich weiß nicht, ob ich da so eine etwas, wie soll ich sagen, bodenständige Metapher bringen darf.
Was ich ein Chirurg wahrscheinlich oder so, ein handwerklicher.
Der hat immer gesagt, in einem Männerteam ist es so, da stellen sich alle in einer Reihe auf, es wird einmal weit gebinkelt und damit ist die Hierarchie für den Rest des Bestehens des Teams festgelegt. Bei Frauen wird das jeden Tag aufs Neue geklärt. Und ich würde das jetzt nicht völlig unterschreiben, aber ich möchte es auch nicht ganz wegstellen. Und das ist vielleicht wiederum, was es auch wieder dynamischer machen kann, wenn zu viele Frauen in einem Team sind. Da erlebe ich oft Dynamiken. Da sind dann die Männer wieder die Katalysatoren drinnen. Also von daher schwierig zu beantworten mit einem, es ist so oder es ist so.
Ja, der Fall
gemischte ja, Teams sind super und einfach... Wollen wir sagen, genau diese zuerst genannten Eigenschaften der Umsichtigkeit, die sind es, die es ausmachen. Ob das jetzt von einer Frau oder Mann bringt, ist eigentlich egal. Aber ich kenne einfach mehr Frauen, die das drauf haben.
Also mir fällt jetzt gerade so, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber es gibt ja mehrere Studien, dass Frauen in hohen Führungspositionen, also so richtig so Präsident und Bundeskanzler und so weiter, die Kriege senken würden. Mhm. Und wenn du das jetzt sagst, diese Aussage, habe ich dieses Bild total. Ja? Weil wenn wir Männer beschlossen haben, das ist der General und dem rennen wir jetzt nach, rennen wir dem Deppen nach, auch in unseren eigenen Tod, in unsere eigene Vernichtung hinein. Bei den Frauen, die sagen, na Moment einmal. Ja? Also wir haben einen neuen Tag, bewerten wir die Geschichte mal wieder neu. Also wer dieses Bunte eigentlich... Würde es selbst den Weltfrieden sogar ein bisschen aufbessern?
Ja. Ich meine, das ist jetzt schon sehr in großen Dimensionen gedacht, aber ich bin absolut überzeugt, dass mehr gesprochen würde und Dinge öfters vielleicht auch neu bewertet würden, was sehr viel Sinn macht, weil wenn wir jetzt wieder bleiben im Zwei-Stufen-Modus Mammut jagen oder Feuer schauen, so ist dieses leichte Schubladisieren ist natürlich einfach und tun wir auch sehr gerne, sagen, das sind die Guten, das sind die Bösen. Also die Bösen bekämpfen wir, mit den Guten sind unsere Freunde, fertig. Ende Gelände, brauche ich nicht mehr drüber nachdenken, macht es mir einfacher. Es ist viel komplexer, immer wieder mal schauen zu müssen und den Leuten eine Chance zu geben, sich zu ändern und die Dinge neu zu sehen. Also von daher kann ich mir das gut vorstellen.
Du hast jetzt was Tolles angesprochen, wo ich dann jetzt auch schon langsam zum Schluss kommen möchte, nämlich was können wir da? Mir fällt so diese Gender-Debatte ein, die jetzt gerade rennt. Ich persönlich finde das kontraproduktiv, weil einfach ganz viel Druck entsteht in die eine als auch in die andere Richtung. Und meine Erfahrung, aber ich habe halt auch ein paar Ausbildungen und ein paar gehabt. Mein Leben hat mir irgendwie gezeigt, dass wenn so viel Druck kommt, wie jetzt gerade in der Gender-Debatte, kommen wir nicht weiter.
Ja.
Und was müsste jetzt geschehen, Oder aus deiner Sicht, habt ihr schon in eurer Studie schon ein paar so Ideen, wo in welche Richtung es gehen kann, dass es sich sinnvoll verändert? Weil mit Druck geht es sich aus meiner Sicht nicht aus.
Genau. Mit Druck geht es sich nicht aus, und ob man jetzt irgendein Wort mit einem großgeschriebenen I innen schreibt, mit einem Sternchen, einem Doppelpunkt und darüber dann bis aufs Blut diskutiert, glaube ich auch, dass am Ziel ein klein wenig vorbeischießt. Es geht, Druck erzeugt Gegendruck, wissen wir alle. Kampf frisst Energie und bringt aber keine Lösung, und es geht ja nicht, dass die Männer gegen die Frauen oder die Frauen gegen die Männer. Jeder, der in einer glücklichen Partnerschaft lebt, weiß, dass es gemeinsam irgendwie besonders nett sein kann, wenn man einen guten gemeinsamen Weg findet. Und daher geht es eigentlich nicht ums Kämpfen oder Beweisen, sondern ums Türen öffnen und Türen schaffen, so dass man nicht auf der einen Seite vielleicht bei Männern Türen geöffnet werden, die Unterstützungen angeboten werden, oder Frauen muss drum kämpfen, sondern dass es gleichermaßen für alle die Türen gibt, die Einladungen erfolgen, die Förderung und Unterstützung erfolgt, und das ist die gereichte Hand, und dann mag jeder entscheiden, nehme ich sie nicht, möchte ich mich weiterentwickeln Richtung Führung, möchte ich nicht, aber dass diese Unterstützung von Start weg und gleichermaßen allen angeboten wird und dieser Raum für alle gleich geöffnet wird. Ich glaube, darum geht es einfach.
Also müsste man eigentlich im Curriculum, in der Ausbildung, sowohl Ärzte als auch Pflege, das schon viel intensiver betreiben, diesen Blick einfach zu trainieren, dass nicht unbedingt der erste Oberarzt der nächste Primar werden muss, sondern dass es vielleicht eine Oberärztin aus dem Team sein kann, die das Primariat super auch machen kann.
Oder eben auch aus dem Team, von woanders, aber auch fördern. Ich habe einmal ein Seminar geleitet, es war für mich auch so ein kleines Schlüsselerlebnis. Das war ein großes Gesundheitseinrichtung, wo ich mit den leitenden Pflegepersonen, 30 Stück an der Zahl, so eine Führungsteamentwicklung gemacht habe. Und einer war das, ein Mann, der war kurz, ich glaube im Jahr vor der Pension, aber hat sich das noch gegeben, weil es ihm einfach eine Freude macht und dass er seinen Job gerne macht. Und was mich fasziniert hat, ist, dass von diesen 30 Führungskräften aus diesem Haus, ich glaube 10 oder 12 ehemalige Mitarbeiter von ihm waren. Oder Mitarbeiterinnen natürlich. Das heißt, die eine Führungsperson hat fast einen Drittel aller Führungskräfte seiner Station heraus gestellt. Und da habe ich dann den Spruch auch das erste Mal gehört, ein guter Meister ist, wer gute Meister macht. Habe ich später auch noch in anderen Zusammenhängen gehört. Und darum geht es. Es geht darum, Potenzial zu erkennen, zu fördern und keine Angst zu haben, wenn mich wer verlässt. Weil das ist mein Ruhm als Führungskraft, der woanders hin weitergeht. Und der Rückfluss wird immer da sein. Und die Führungskräfte, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wirklich fördern, die Potenziale sehen, hier unterstützen, ganz egal ob Mann oder Frau, die weggehen, da habe ich noch nie erlebt, dass die ein Problem mit Nachwuchs haben. Ganz im Gegenteil, dort strömen die Nachwuchsmitarbeiter, junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin. Die alle halten, alle klein halten und jeden daran hindern, dass er sich entwickelt oder nur einen Schatz sie haben und das wird gefördert, die haben immer ein Problem, weil ihnen eine Erfahrung ist und dann abgeschlossen. Aber in Teams, wo Führungskräfte eine gute und positive und wertschätzende Kultur aufspannen, gehen eher schlechte, unangenehme Mitarbeiter, die eine unangenehme Einstellung haben. In Teams, wo eine unangenehme Atmosphäre herrscht, mit Kampf, mit Hinterrucksreden und all diese Geschichten und vielleicht der Führungskraft, der alle klein hält, gehen als erstes die guten Leute. Immer.
Ich möchte gerne mit einer Aussage von der Ingrid Fussek, die wird dir jetzt nichts sagen, denn diese Folge beschließen. Die Ingrid Fussek ist meine Trainerin gewesen im Tanzsport. Es war auch die Österreich wieder, zum Glück auch mit mir im Team, wieder an die Weltspitze gebracht hat im Formationstanzen. Und ich habe zu ihr mal gesagt, wie ich so die Trainerausbildung gemacht habe für Tanzsporttrainer, habe ich gesagt, Ingrid, wann ist man eigentlich ein guter Trainer? Und sie hat gesagt, du bist erst dann ein guter Trainer, wenn deine Schüler besser sind als du. Und ich glaube, das kann man aus dem Leistungssport lernen, in der Wirtschaft, in der Pflege und überall. Jetzt haben wir Fußball-EM, alle, die dort sitzen, der Jogi Löw und der, wie heißen sie noch, ich bin kein Fußballer, ja? Wie auch immer, ja, der Jogi Löw ist wahrscheinlich der berühmteste Bolle. die können nicht mehr so gut Fußball spielen wie die da draußen. Die konnten es auch nie. Ja. Aber die haben es verstanden, super Leute zu entwickeln. Mhm. Und ich glaube, erst dann, wenn man es versteht, ein Team so gut zu machen, dass diese einzelnen Personen in ihrer Profession besser sind als man selbst, erst dann hat man wirklich gute Führung geleistet, glaube ich.
Und das sind Zeichen für selbstbewusste Führungskräfte, die trauen sich, mit Mitarbeitern zu umgeben oder auch ins Team zu holen und zu entwickeln, die besser sind als sie selber und haben keine Angst. Sie sind stolz, genauso wie Eltern stolz sind, wenn die Kinder klüger, schlauer, gebildeter, vermögender, was auch immer sind, als sie selber es waren. Mhm. Und unsichere Führungskräfte holen sich Leute, die noch mal schlechter sind als sie selber, damit sie ja die Kontrolle behalten. Und das ist sicherlich nicht der beste Zugang. Mhm.
Du, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder treffen, spätestens wenn diese Studie veröffentlicht ist.
Sehr gerne und danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Ja, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest profitieren und etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du immer am Laufenden bleibst. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.